Maria ist ein Mädchen und sie ist trotzdem eine, die in den Tempel gebracht wird und wie ein kleiner Tempelknabe, als Tempelmädchen eben dient. Das heißt, diese gewisse Parität zwischen Mädchen und Jungs, jedenfalls in der Kindheitsphase, die ist so ein Punkt, den ich spannend finde.
Mit Herz und Haltung. Debatten, Positionen, Hintergründe zu den Fragen unserer Zeit.
Maria und ihr Sohn Jesus. Ein interreligiöses Gespräch mit Marie-Therese Wacker und Dina El-Omari. Herzlich willkommen bei Mit Herz und Haltung, dem Podcast der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen und der Herder-Korrespondenz. Ich bin Daniel Heinze. Und das hier, das ist die Weihnachtswochenfolge von Mit Herz und Haltung. Und ich darf euch erstmal im Namen der ganzen Redaktion ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest wünschen, für das wir euch hiermit ein wenig Kopf- und Ohrenfutter mitgeben wollen, sozusagen. In der stillen Zeit zwischen den Jahren heben wir für euch ein paar Schätze aus unserem Archiv. Und, das kann ich euch versprechen, wir haben nach dem richtig guten Stoff für euch gegraben. Freut euch auf interessante Deep Dives aus Theologie, Kultur und Gesellschaft in den kommenden 3 Wochen hier bei uns im Podcast. Für die Weihnachtstage jetzt haben wir eine Folge wiederentdeckt, bei der die beiden Stars der Weihnachtsgeschichte im Mittelpunkt stehen. Maria und ihr neugeborener Sohn Jesus. Im Jahr 2020, als unser Podcast inmitten der Corona-Pandemie in den Kinderschuhen steckte, hat mein Kollege Ruben Engsing damals mit 2 Theologinnen ein interreligiöses Gespräch zwischen Christentum und Islam über die beiden geführt. Jesus und Maria, 2 Figuren, die nicht nur im Neuen Testament, sondern auch im Koran eine zentrale Rolle spielen. Ein theologischer Austausch, der auch 5 Jahre später nichts an Aktualität verloren hat und den wir euch deshalb heute hier nochmal präsentieren und den ich euch wärmstens ans Herz legen kann. Marie-Therese Wacker lehrte bis 2018 als Professorin für Altes Testament und theologische Frauenforschung an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität in Münster. Und Dina El-Omari hat dort seit 2022 die Professur für interkulturelle Religionspädagogik am Zentrum für Islamische Theologie inne und leitet die Arbeitsstelle für islamisch-theologische Genderforschung an der Universität in Münster. Ruben Engsing verantwortet inzwischen die Öffentlichkeitsarbeit beim Haus Hohen Eichen des Jesuitenordens in Dresden. Maria und ihr Sohn Jesus, jetzt bei Mit Herz und Haltung.
Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
Hallo.
Hallo.
Frau Professorin Wacker, Maria und ihr Sohn Jesus ist das Thema unseres Podcasts. Wir haben uns darauf geeinigt, dass Sie zunächst einen kurzen Input geben, danach Frau El-Omri, und dass wir dann ein Gespräch miteinander haben, wo Sie beide auf Ihre jeweiligen Ausführungen eingehen. Frau Wacker, mögen Sie anfangen?
Ja, gerne. Ich sehe dich in 1000 Bildern, so beginnt Novalis, der große Dichter der Romantik, sein Gedicht über Maria. Christliche Kunstkritik und Frömmigkeit sind in der Tat sehr reich an Darstellungen und Vorstellungen von Maria, aber auch schon die Bibel kennt unterschiedliche Marienbilder. In den Briefen des Apostels Paulus gibt es nur einen einzigen Satz, der für unser Thema genannt werden könnte. Er steht im Brief an die Gemeinden von Galatien und spricht von Gottes Sohn, geboren von einer Frau, und dem Gesetz unterstellt. Der Sohn Gottes hat eine menschliche Mutter, eine jüdische Mutter. Das ist ein erstes Mosaiksteinchen für ein Bild Mariens und es führt zu Maria als einem jüdischen Mädchen, einer Frau aus dem Volk Israel. Von den 4 Evangelien ist das Markus-Evangelium in Bezug auf Maria am sparsamsten. Im 3. Kapitel findet sich die Notiz, dass die Mutter und die Brüder Jesu kommen und mit ihm sprechen wollen, er sie aber zurückweist und die um ihn Stehenden zu seinen Müttern und Geschwistern erklärt. Jesus relativiert die Familie als Abstammungsgemeinschaft. Er baut eine neue Familie, in der es keinen irdischen Vater gibt und in der die Mütter mit ihrer Macht im Clan auf die Stufe der Geschwister gestellt werden. Für die Mutter Jesu ist ja aufschlussreich, dass sie offenbar noch weitere Söhne hat, dass sie also als eine ganz normale jüdische Mutter dargestellt ist. Das gilt auch für die 2. Stelle im Markus-Evangelium. Man kennt doch Maria, die Mutter Jesu. Man kennt Jesu Schwestern und Brüder. Man weiß, dass er der Zimmermannssohn ist. Was spielt er sich also so auf? Auf Maria bezogen kommt hier ihre gesamte Familie in den Blick, besonders aber der eine Sohn, der ein bisschen anders und schwieriger ist als die anderen Kinder. Im Johannesevangelium sieht man das Bestreben, Maria als Begleiterin des Weges Jesu zu zeichnen. Maria ist am Anfang dabei bei der Hochzeit in Kana, als Jesus sein erstes Zeichen wirkt. Sie bereitet die Gäste darauf vor, hinter der Verwandlung von Wasser zu Wein die große Macht und zugleich damit die große Menschenfreundlichkeit Gottes zu erkennen. Maria ist aber auch am Ende dabei, unter dem Kreuz, zusammen mit Johannes, dem Lieblingsjünger Jesu. Und hier verbindet Jesus Maria und Johannes mit den Worten: Sieh, da ist deine Mutter, sieh, da ist dein Sohn. Eine neue Familie wird gestiftet, die über das Ende am Kreuz hinausweist, und in diese Familie ist Maria hineingenommen. Auch in der Apostelgeschichte des Lukas ist Maria in der Gemeinde derer anwesend, die an Jesu Auferstehung glauben. Lukas und daneben Matthäus sind aber auch die beiden Evangelisten, die Marias Leben weiter zurückverfolgen. Matthäus erzählt aus der Perspektive Josefs, des Verlobten der Maria. Als Josef entdeckt, dass Maria schwanger ist, will er die Beziehung lösen, ohne daraus ein öffentliches Problem zu machen und Maria vor Gericht zu bringen. Er entscheidet sich dann aber, bei ihr zu bleiben und das Kind als das Seine anzuerkennen. Matthäus hat daneben aber auch einen Erzählstrang, der deutlich auf Maria fokussiert ist. Im Stammbaum Jesu, mit dem Matthäus sein Evangelium eröffnet, erscheint sie als Mutter Jesu in einer Reihe mit vier weiteren Frauen aus der Geschichte des Volkes Israel: Tamar, Rahab, Ruth und die Frau des Uriah Bathsheba. Diese Frauen haben gemeinsam, dass sie auf ungewöhnliche Weise, sogar anstößig, mit ihrer Sexualität umgegangen sind. Und trotzdem, oder vielleicht sogar gerade deswegen, werden sie im Stammbaum Jesu genannt. Das bedeutet, Marias Schwangerschaft mit Jesus ist nach den gesellschaftlichen Regeln der Zeit zwar anstößig, aber aus der Perspektive Gottes gewollt und bejaht. Das unterstreicht Matthäus auch dadurch, dass er das Wort des Propheten Jesaja von der jungen Frau, die einen Sohn bekommt und ihn Immanuel, Gott mit uns nennt, auf Maria und ihr Kind bezieht. Eine weitere Episode bei Matthäus gibt Hinweise auf die Bedeutung Mariens, der Besuch der Weisen aus dem Morgenland. Sie sehen das Kind und seine Mutter, so erzählt der Evangelist, und sie bieten ihre Geschenke an. Für die Ausgestaltung dieser Episode hat Matthäus Motive aus den Psalmen und wiederum aus dem Propheten Jesaja verwendet. Die Könige, die bei Jesaja und in den Psalmen von weit her mit ihren Gaben nach Jerusalem kommen, werden zu Sterndeutern aus dem Osten, die in Bethlehem das neue Jerusalem finden, das Kind und seine Mutter. Hier scheint mir Maria mit ihrem Kind bereits in den Rang eines Symbols, das Symbol des neuen Jerusalem, das in der späteren Marienfrömmigkeit weiter ausgefaltet wurde. Auch das Evangelium des Lukas kennt eine sogenannte Kindheitsgeschichte Jesu. Lukas ist es, der von einer Volkszählung unter Kaiser Augustus berichtet und deswegen Maria mit ihrem Verlobten Josef nach Bethlehem gehen lässt. Lukas erzählt von dem Stall, in dem Maria das Kind zur Welt bringt, und von den Hirten, die die frohe Botschaft hören, dass in der Stadt Davids der Retter geboren ist. Für Lukas ist dieser Kontrast entscheidend. Während der Kaiser in Rom von sich behauptet, er habe der Welt den Frieden gebracht, kommt der wahre Retter und Friedensbringer in einem entlegenen Winkel seines Reiches unter ärmlichen Umständen auf die Welt. In diesem Rahmen der großen Politik stellt Lukas nun eine weitere Geschichte, eine Geschichte von zwei Frauen, Elisabeth und Maria. Beide erleben eine ungewöhnliche Schwangerschaft. Beide bekommen einen Sohn, der nach dem Willen Gottes eine bedeutende Rolle spielen wird. Aus dem Raum von einfachen Frauen erwächst Hoffnung auf eine neue Welt. Maria hat Bedenken gegenüber dem Ansinnen, das der Bote Gottes, der Engel, an sie heranträgt, und fragt zurück. Dieses anfängliche Zögern ist nun in den Schriften der Bibel charakteristisch für Propheten. Auch Mose will zunächst nicht zum Pharao gehen, weil er glaubt, nicht überzeugend genug sprechen zu können. Auch Jeremia wendet ein, er sei dem Auftrag Gottes nicht gewachsen, er sei noch viel zu jung. Maria, die nachfragt und schließlich zustimmt, wird also hier wie einer der Propheten. Diese prophetische Linie setzt sich fort in ihrem Lied, das sie singt, als sie bei ihrer Verwandten Elisabeth ist. Es ist ein Psalm, Macht Gott heißt, aber es ist auch ein Lied, in dem der Umsturz rechter Verhältnisse erhofft wird. Er stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen. Er beschenkt die Hungernden und lässt die Reichen leer ausgehen. Maria ist bei Lukas eine Prophetin, die das lebendige Wort Gottes in die Welt bringt, und sie ist eine Prophetin, die die Hoffnungen der biblischen Propheten auf eine Welt der Gerechtigkeit und des Friedens weiterträgt.
Vielen Dank, Frau Wacker. Frau El-Omri?
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Ich habe schon einige sehr spannende Punkte, an die wir gleich anknüpfen können. Aber komme ich jetzt erstmal dann zu meinem Teil. Also Maria im Koran beziehungsweise Maria und Jesus im Koran ist ja miteinander verbunden, und die Geschichte von Maria und der Geburt Jesu ist eigentlich eine der wichtigsten Narrative im Koran selbst. Maria hat eine besondere Position innerhalb des Korans, welche sich in den vielen verschiedenen Facetten ihrer Geschichte, aber auch in der Tatsache widerspiegelt, dass sie die einzige Frau im Koran ist, die namentlich genannt wird. Nach ihr wird sogar eine ganze Sure genannt, die 19. Sure, nämlich die Sure Maria. Und diese Sure ist auch deshalb von herausragender Bedeutung, da sie als sogenannte Rahman-Sure gilt, die in ihr wird das wichtigste Gottesattribut, also die Rahma, Allbarmherzigkeit Gottes genannt, und zwar auch am häufigsten. Und dieses Attribut stellt eine zentrale Kategorie im Koran dar, nämlich die bedingungslose Zuwendung göttlicher Liebe. Das wird auch in Bezug auf Maria sehr deutlich, denn der Koran erzählt, dass sie bereits seit frühester Kindheit ein enges Verhältnis zu Gott hat. So habe in ihrer Kammer im Tempel eine Pflanze oder eine essbare Frucht gestanden, die ihr von Gott geschickt worden sei und als eine der Wundertaten Marias angesehen wird. Außerdem steht Gott ihr in Momenten höchster Not bei, und zwar auch dann, wenn sie mit ihm hadert, als sie in den Wehen liegt und sich alleine vor den möglichen Anfeindungen zu einem Stamm einer Palme zurückzieht. Im Koran heißt es diesbezüglich in der Sure 19, Vers 22 bis 25, O wäre ich doch vorher gestorben und ganz und gar in Vergessenheit geraten, da rief er vor ihr von unten her zu, sei nicht betrübt, dein Herr unter dir hat Wasser fließen lassen, und schüttle den Stamm der Palme gegen dich, so lässt sie frische reife Datteln auf dich herunterfallen, indem du ihn an dich ziehst, dann so lässt sie frische reife Datteln auf dich herunterfallen. Gott versucht Maria weiter zu trösten und ermutigt sie zu essen und zu trinken, legt ihr aber gleichzeitig ein Schweigegelübde auf, damit sie den Anfeindungen durch die Menschen entgeht. Dann heißt es in der Sure 19, Vers 26, dann iss und trink und sei frohen Mutes, und wenn du jemanden von den Menschen siehst, dann sag, ich habe dem Erbarmer ein Fasten gelobt, so werde ich heute mit keinem Menschen reden. Marias besondere Position im Koran wird aber auch durch weitere Nuancen deutlich. Dabei ist die höchste Ehrung Marias aber die Empfängnis Jesu, denn diese spielt innerkoranisch eine große Bedeutung. Um diese Besonderheit zu erklären, muss ich einen Moment auf ein anderes Narrativ eingehen, nämlich die Erschaffung des ersten Menschen. Diese beschreibt der Koran unter anderem wie folgt. Wenn ich es zurechtgeformt und ihm von meinem Geist, also Ruh, eingehaucht habe, dann fallt und werft euch vor ihm nieder, also vor dem Menschen. Der relevante Aspekt in dieser Aussage ist das Einhauchen des Gottesgeistes in Adam. Dieses, so beschreibt es der Koran, erfolgt, nachdem Gott den ersten Menschen geformt hatte. Im Koran wird das Einhauchen des Gottesgeistes nur im Zusammenhang mit einer weiteren Person thematisiert, nämlich Maria selbst. So heißt es in der Sure 21, Vers 91, und diejenige, die ihre Scham unter Schutz stellte, da hauchten wir ihr von unserem Geist ein und machten sie und ihren Sohn zu einem Zeichen für die Weltenbewohner. Es ist der Unterschied in beiden Aussagen, der hier die besondere Auszeichnung Marias ausmacht. Während in Bezug auf die Schöpfung Adams Adam die menschliche Schöpfung ist, die durch den Geist zum Leben erweckt wird, ist es im Fall von Maria ihr Mutterleib, in den Gott direkt seinen Gottesgeist eingehaucht hat, ohne dass der Koran dabei erwähnt, dass Jesus zuvor im Körper Marias geformt wurde. Im Gegenteil, Maria war noch nicht schwanger, als der Gottesgeist in ihren Mutterleib eingehaucht wurde. So wird Maria zur Trägerin des direkten Gottesgeistes. Der Koran fasst dies als eine große Ehre auf, wie man zum Beispiel an der Sure 3, Vers 42 folgende erkennen kann. O Maria, Gott hat dich auserwählt und reingemacht, und er hat dich vor den Frauen der Weltenbewohner auserwählt. O Maria, sei deinem Herrn demütig ergeben, wirf dich nieder und verneige dich mit denen, die sich verneigen. Wegen dieser besonderen Empfängnis bezeichnet der Koran eben in diesem zitierten Vers Maria und Jesus als Zeichen Gottes und als Zeichen für die Menschheit und hebt in diesem Sinne eben ihren besonderen Stellenwert hervor.
Vielen Dank, Frau El-Omri.
Sehr gern.
Frau Wacker, Frau El-Omri, Sie wollten jetzt aufeinander eingehen. Frau El-Omri, Sie haben gerade schon angekündigt, dass Sie einige Anknüpfungspunkte gehört haben.
Ja, beziehungsweise einige Gedanken, die mir gekommen sind. Also ich meine, was ja sehr spannend ist, sind eigentlich diese ganz unterschiedlichen Facetten. Du hast es ja eigentlich schon eingangs sehr treffend formuliert, von 1000 Bildern gesprochen. Also wirklich unterschiedliche Facetten, die hier ja dargestellt werden in den unterschiedlichen Evangelien. Das ist schon ein Unterschied zum Koran. Ja, da hat man das Gefühl, ja, es werden verschiedene Charakterzüge von Maria dargestellt, aber man hat so das Gefühl, man redet die ganze Zeit über die gleiche Person. Während man bei, also ich hatte jetzt den Eindruck, wo du so ein bisschen referiert hast, wie sich das darstellt in den einzelnen Evangelien, dass das schon, also diese unterschiedlichen Perspektiven auch sich auswirken auf den Charakter selbst von Maria, also wie sie eben auch dann auf einen wirkt, wenn man sie rezipiert. Und was ich eben doch bezeichnend war, aber da korrigiere mich, also ich hatte das Gefühl, dass diese Geschichte, die Geburtsgeschichte, also der Koran legt da ja sehr stark den Fokus eigentlich drauf. Wenn es um Maria geht, geht es eigentlich immer um diese frühe Zeit, also woher kommt sie selbst und woher kommt Jesus. Aber ich hatte das Gefühl jetzt von dem, was du jetzt so referiert hast, dass da der Fokus eher in den Texten schon zur späteren Zeit, auf der späteren Zeit liegt. Also auch vor allen Dingen dieser Weg Jesu und dann auch diese Darstellung am Kreuz. Ist das so, dass das eher einen höheren Stellenwert hat als jetzt die Geburtsgeschichte oder die Empfängnis? Also die Geburtsgeschichte wird ja auch, glaube ich, nicht so ganz so konkret wiedergegeben, wenn ich mich nicht irre.
Also du hast sehr wohl bemerkt, dass ich versucht habe, so etwas wie Facetten aufzuzeigen, die, so meine ich, und so sagt man das auch in der Exegese, ein Stück weit an der Biografie, in Anführungsstrichen, Jesu und Mariens immer weiter zurückgehen. Mhm. Die Texte, die man für die Ältesten hält, die reden eigentlich nur von Maria als der Frau, der Mutter und der jüdischen Frau. Und dann gibt's eine Serie von Texten, die dann in das Leben des Erwachsenen Jesus hineinreicht. Und da ist der Akzent zum einen, dass Jesus diese Familie von sich weist und zum anderen, dass Maria Jesus begleitet. Das ist dieses Wechselspiel. Wobei ich denke, dieser Punkt, dass eine neue Familie gegründet wird, in der Maria ein Stück weit in der Macht typischer jüdischer Mütter zurückgedrängt wird, nicht uninteressant ist. Also diese neue Familie soll eben keine Hierarchien haben, die auf familialen Wurzeln aufbauen. Und insofern ist Maria in einem Strang des Neuen Testaments eher so ein Stück zurückgestellt oder in die Normalität gebracht. Und dann gibt es aber Texte, und ich glaube, da kann man schon mit Johannes und Maria unter dem Kreuz anfangen, und dann den Kindheitsgeschichten, den sogenannten bei Lukas und Matthäus, in denen zum einen in der Biografie Mariens weiter zurückgegangen wird, aber damit verbunden eben auch, ja, fast möchte ich sagen, mehr Symbole oder mehr Metaphern in den Vordergrund kommen. Also die Tatsache, dass Matthäus die Schriften des jüdischen Volkes zitiert, seine Schriften, die Schriften Jesu, in denen Verheißung und Erfüllung dieser Mechanismus ist. Also in denen dieses Kind und das, was mit der Mutter geschieht, in der Linie dessen, was Gott mit seinem Volk vorhat, steht. Das ist sicher schon so eine sehr stark deutende Ebene, die für die Wahrnehmung Jesu und Marien dann immer wichtiger wird und leider eben auch im Christentum antijüdisch weitergedacht worden ist. Und dann eben um die Schwangerschaft herum die Punkte, in denen Maria etwas wie das neue Jerusalem wird, in denen Maria auch vom Gottesgeist überschattet ist, beeindruckt ist. Das sind dann weitere Ebenen der Deutung, in denen die Besonderheit dieses Kindes und die Besonderheit dieser Mutter ausgeschmückt werden. Und da scheint der Koran anzuknüpfen. Und das hat wiederum damit zu tun, schätze ich, dass im Koran eben auch Texte anklingen, die die Gemeinde wohl gekannt hat, die nicht mehr in der Bibel vorkommen, nämlich das, was wir das Pseudo-Matthäus-Evangelium nennen und das Bruder-Evangelium des Jakobus. Da sind ja manche dieser Motive drin und die gehen alle in die Richtung, dass man weiter in die Kindheit auch Mariens zurückgeht. und die Besonderheit auch dieses Kindes, dieses Mädchens deutet.
Ja, und vielleicht, wenn man es jetzt nochmal im koranischen Diskurs sieht, diese Betonung auch dieses Ursprungs eigentlich dieses Kindes, um eben diesem Narrativ entgegenzuwirken der Sohnschaft. Ja, also, dass man hier nochmal klar macht, gerade im damaligen Kontext, wo man ja eher ein tritheistisches Gottesbild hatte, also Gott hat mit Maria Jesus gezeugt sozusagen, dass man hier nochmal deutlich macht, dass es keinen Zeugungsakt gab, sondern dass einfach dieses Einhauchen stattgefunden hat, ja, also weg von dieser Vorstellung, dass man das sehr stark herunterbricht, ja, auf eine wirkliche Sohnschaft in diesem Sinne. Also könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht auch nochmal ein Grund ist, historisch gesehen, warum so der Fokus stark auf diesem Aspekt liegt, ja, weil der Koran sich ja sehr viel mit diesen Strukturen auseinandersetzt. Also es ist ja immer fälschlicherweise, wird ja immer angenommen, dass der Koran die Trinität per se kritisiert. Vielmehr geht es ja hier um ein tritheistisches Gottesbild, weil dort eben vorherrschend war, gerade auch im Kontext, wo der Prophet gewirkt hat und auch gerade in Mekka wir ja sehr stark polytheistische Züge haben. Also das heißt, dass hier wirklich Vorstellungen vorherrschend waren von Göttern, die Kinder gezeugt haben sozusagen.
Das ist ja auch im Kontext des Neuen Testaments durchaus anzunehmen. Und da scheint das Neue Testament weniger berührungsempfindlich zu sein, sage ich mal. Also da wird ja schon sehr klar die Vaterschaft Josefs ein Stück weit in den Hintergrund geschoben, zugunsten der Sohn Gottesschaft, Jesu. Ja. Und ich hatte, als ich das hörte, was du vortragst, den Eindruck, wenn ich als Christin diese Formulierung vom Gottesgeist, der in Maria eingehaucht wird, höre, dann kann ich das auch auf der Linie des Neuen Testaments hören. Also in dem Begriff des Einhauchens selber habe ich jetzt noch keine Distanz zu dieser neutestamentlichen Vorstellung gehört. Auf der anderen Seite habe ich gedacht, ja, dieses Einhauchen des Gottesgeistes, das wäre was, was ich wieder auf diese prophetische Linie bringen könnte. Das muss ich auch aus einer biblischen Tradition heraus nicht unbedingt in diesem mythischen oder mythologischen Sinn verstehen, sondern ich kann da auch nochmal diese Linie, die ich über Lukas versucht habe, stark zu machen, Maria als Prophetin.
Genau. Ja, das habe ich auch. Das war auch sofort meine Assoziation, als du davon erzählt hast, weil das ist genau die Linie. Also eigentlich auch in den modernen Diskursen, wo man eben sich sehr stark auch auf diese Begriffe genau konzentriert, das ist eben einfach auffällig, dass Jesus selbst als der Gottesgeist bezeichnet wird. Das trifft nur auf die Offenbarungen zu. Also nur die Offenbarungen werden also nicht als Gottesgeist selbst bezeichnet, sondern sie werden über diesen Gottesgeist vermittelt. Und hier in diesem Sinne ist es Jesus selbst, ja. Und in diesem Sinne kann man eben Maria auch als Prophetin verstehen, weil ihr sozusagen die Lehre direkt eingehaucht wurde, ja, also in Form von Jesus selbst, ja, der dann eben diese Lehre verkörpert. Und das ist ja auch das Faszinierende in dieser Szenerie, wo also im Koran, wo dann beschrieben wird, dass Maria mit dem Kind zurückkommt und dann diese Anfeindungen ihr entgegenschlagen und sie darf ja nicht reden, sie hat ja dieses Schweigegelübde und sie deutet nur auf das Kind und das Kind, also Jesus selbst, spricht dann, ja, also er ist dann quasi direkt als Säugling derjenige, der spricht und schon verkündet in dem Moment, wo er quasi das erste Mal das Wort erhebt. Und das ist dieses Deuten von Maria auf das Kind, ist auch nochmal so ein Bezug von, wo man wirklich auch sagen könnte, sie ist Trägerin dieser Botschaft. Ja, also sie hat sie durch Gott also ausgetragen und hier wird sie lebendig. Und deshalb kann man auch sehr schön diese Parallele ziehen eben zur Prophetenschaft, weil die Propheten immer sozusagen die Verkünder von Gottes Offenbarung sind.
Mir ist noch ein anderes Motiv aufgefallen. Also wenn ich jetzt mal sozusagen auf deine Ausführungen reagieren mag. Du hast einmal davon gesprochen, Maria, die ihre Scham unter Schutz stellt. Wenn ich recht weiß, dann ist das ein relativ wichtiges Motiv im Koran, die Scham zu bewahren. Und demgegenüber habe ich gewissermaßen im Wissen um dieses Motiv nochmal den Stammbaum Jesus stark gemacht. Da kommen nämlich lauter Frauen drin vor, die, so könnte man aus koranischer Sicht sagen, die ihre Scham nicht unter Schutz gestellt haben oder die dazu gezwungen wurden, Dinge zu tun, die unschamhaft sind. Und Auf der anderen Seite hat das Neue Testament, hat Matthäus und sicher auch Lukas schon die Tendenz zu sagen, das mag alles ziemlich messy gelaufen sein, was über Jesus so gesagt wird und im Umlauf ist. Aber das sind die Dinge, die Gott bejaht hat. Also gewissermaßen ein kleiner Gegenakzent zu diesem Bestreben nach Reinheit, das ja auch im Christentum ganz stark mit Maria in Verbindung gebracht wird. Hier der Versuch von mir, von dieser neutestamentlichen Linie her zu sagen, naja, so rein und makellos war das alles nicht. Aber genau das hat Gott bejaht. Das ist, meine ich, nochmal ein Gegenakzent.
Ja, das würde ich, das ist mir auch natürlich sofort ins Auge gestochen. In der Tat, also das, wenn ich das jetzt auch vergleiche, Maria-Darstellung im Koran und wie du sie jetzt geschildert hast in den unterschiedlichen Evangelien, was eben auffällt, ist, dass sie doch schon sehr recht passiv wirkt. Ja, also sie ist unter dem Schutz Gottes, die ganze Zeit wird sie von ihm begleitet. Sie sucht immer Zuflucht. Also in dem Moment, wo sie erfährt, sie soll halt ein Kind austragen und sie ist eigentlich eher passiv. Ja, sie kriegt dieses Schweigegelübde auferlegt und dann spricht Jesus für sie. Das heißt, sie ist schon ein Stück weit ja in einer Obhutsrolle sozusagen. Also sie gibt sich in die Obhut Gottes in allen Dingen, was natürlich auch nochmal eine starke Message in die Richtung Gottesvertrauen ist. Auf der anderen Seite natürlich, aber man kann es auch sehr, sehr sicherlich so deuten, dass es eben ein gewisses Frauenbild ja auch ausdrückt von Passivität, auch wenn man das den Aspekt der Scham aufgreift, das würde ich auf jeden Fall auch unterschreiben. Auf der anderen Seite finde ich es eben bezeichnend, dieses Aufbegehren in diesem Moment der Not, wo sie dann, sie weiß ja, sie ist ja im direkten Kontakt eigentlich über, also irgendwie ist da ja, wird ja immer wieder gesagt, das ist ein Kontakt zu Gott da und dann hadert sie mit diesem ganzen Schicksal, also oder hadert auch mit Gott und deswegen zeigt das doch auch wiederum irgendwie ein Aufbegehren in ihr, ja, also dass sie doch nicht ganz so passiv ist. Was beim Koran halt auffällt, wenn es wirklich auch um andere Facetten geht, dass er diese Frage nach der Scham besonders schön in der Geschichte, in der Josefsgeschichte ja aufgreift, wo es um die Verführung von Josef durch die Frau Potiphas geht und genau, der andere Josef, ja. Und deswegen ist das so spannend, dass nicht pauschal verurteilend ist, ja. Also nicht pauschal wird gesagt, das ist das einzige Ideal und wer davon abweicht, der ist eben sündhaft, sondern diese Geschichte zeigt eigentlich, dass das einfach eine menschliche Schwäche auch, menschlich ist, Schwächen zu haben, ja. Und dass es nicht im Sinne Gottes ist, das einfach pauschal einfach zu verurteilen.
Ich habe noch eine Frage, die nochmal auf dieses Gottesbild abzielt. Frau Lomri, Sie hatten gesagt, dass zur Zeit der Entstehung des Korans ein tritheistisches Gottesbild vorgeherrscht hat. Ist das richtig?
Ja, also tritheistisch in Bezug auf das Christentum ist, glaube ich, gemeint, Dina, ne?
Genau.
Auf das
Christentum als eine Religion von drei Göttern sah.
Ja, und das heißt, es gab jetzt aus christlicher Sicht gesprochen das Missverständnis oder das Verständnis, dass es ein Gottesbild bestehend aus Maria, Gott und Josef und Jesus gegeben hat.
Genau, wir wissen, es gibt verschiedenste Strömungen. Also es gibt nicht das Christentum zur Zeit, als der Koran verkündet wurde, sondern wir haben ja verschiedene Strömungen auf der arabischen Halbinsel. Schon alleine, weil wir politisch Byzanz haben und Äthiopien, das sind unterschiedliche Verständnisse schon innerhalb des Christentums an sich. Gab es ja viele Streitereien. Aber die Verse, auf die sich der Koran ganz explizit bezieht, wenn es um dieses Drei geht, das hat immer was mit Zeugen zu tun, also Zeugen eines Kindes. Es gibt eben auch Überlieferungen, die sagen, gerade auch in Mekka gab es im Tempel, also in der Kaaba selbst, die Figur Jesu wurde angebetet und Maria als eine Gottheit, die man sozusagen verkörpert hat in einer Götze. Und deshalb eben dieses Verständnis, also es gab ganz offensichtlich eine Gruppierung, die eben es so verstanden hat. Ja, interessanterweise sind ja auch viele dieser Verse eben eher in Mekka verortet und in Mekka war der Kontakt mit den Christen gar nicht so stark, wie das später in Medina dann der Fall ist. Das heißt, es geht hier ganz konkret darum, eine Kritik an einer Vorstellung zu üben, wo man das wirklich so verstanden hat, Sohnschaft im wörtlichen Sinne. Und deswegen distanziert sich der Koran so stark davon, weil er dieses Missverständnis der Sohnschaft einfach umgehen will, indem er das ganze Konzept beiseite stellt, ja, damit es der Monotheismus nicht in Abrede gestellt werden kann. Und das entsteht eben im Sinne, also zumindest wenn man das jetzt wirklich auf die Verse im Koran bezieht, in dem Sinne, dass man diese Vorstellung anscheinend in einer bestimmten Gruppe hatte, dass Gott gezeugt hat, ja. Und deswegen gibt es diese ganz bekannte Sure Al-Ikhlas im Koran, eine von den letzten Suren, die eben ganz klar sagt, Gott hat nicht gezeugt und wurde nicht gezeugt. Ja, also um nochmal zu betonen, Gott kann nicht gezeugt haben und wurde halt nicht gezeugt, ja.
Hm. Frau Wacker, das ist ja schon was, was jetzt im Christentum, wenn ich das richtig sehe, ein Glaubenssatz ist, dass Jesus gezeugt nicht geschaffen ist. Und dass er mit dem Geist und dem Vater eins ist, also nicht das Tritheistische, sondern die Trinität. Was ist so aus Sicht des Christentums das, was jetzt Frau El-Omri gesagt hat, das Tritheistische, und was ist dagegen oder demgegenüber die Trinität?
Da führen Sie mich in eine der schwierigsten Fragen der Theologie überhaupt hinein. Gezeugt, nicht geschaffen. Den Satz haben Sie zitiert. Der stammt aus dem Credo. Und der bezieht sich ja auf die Reihe der Aussagen, in denen es um Christus an der Seite Gottes oder Christus als das ewige Wort Gottes geht. Und noch nicht auf die Menschwerdung. Das vielleicht auch nochmal auseinanderhalten. Also Jesus ist ursprungsgleich oder Christus ist ursprungsgleich mit Gott und ist nicht, wie das in der alten Kirche diskutiert wurde, ein Mensch, der dann nachträglich zur Ehre Gottes erhöht wurde oder so. Also gerade diese Ursprungsgleichheit mit Gott, die ist ein Punkt ja gewesen in der alten Kirche, mit dem man versucht hat, den Tritheismus zu wehren, das Prinzip der Einheit oder die Einheit Gottes, die sich in einem relationalen Spiel von Dreien vollzieht, auszusagen. So würde man das vielleicht etwas moderner ausdrücken. Also durch den Begriff der Relation, den ich gerade eingeführt habe, wird der Versuch gemacht, Einheit in Mehrheit oder Einheit in Dreiheit sinnvoll so aussagen zu können, dass es eben nicht einfach drei nebeneinander sind. Insofern ist eben das Christentum auch eine Religion, die versucht, Monotheismus auszusagen oder die an den einen Gott glaubt, aber die Weisen, in denen über Gott gesprochen wird, die Weisen, in denen Gott sich zeigt, die Weisen, in denen Gottes Wahrheit sich ausspricht, etwas anders formuliert. Wobei auf der anderen Seite, ich habe ein wenig in den neueren Büchern von Mohammad Khorshid und Kardinal Kaspar im Gespräch oder Mohammad Khorshid und Klaus von Stosch im Gespräch gelesen, da ja jeweils zwei Theologen, ein christlicher, ein muslimischer, den Versuch machen, diese Grundfragen der Differenz zwischen Christentum und Islam nochmal so zu buchstabieren, dass eher die Gemeinsamkeiten deutlich werden. Das ist auch nochmal, finde ich, ganz interessant, dass da in allerjüngster Zeit der Versuch eines Dialog gemacht wird, der nochmal präzisiert, wo die Unterschiede und wo die Gemeinsamkeiten denn jetzt wirklich liegen. Und ich nehme von muslimischer Seite war, dass viele der Anliegen, die mit der Lehre der Dreifaltigkeit zu tun haben, nämlich diese Bezogenheit Gottes auf die Welt, die Relationalität Gottes zur Welt, die Aussage, dass Gott in Christus den Menschen nahegekommen ist, dass das alles Aussagen sind, die im Islam auch auf eine oder andere Weise gemacht werden können. Also ich glaube, da ist einiges noch in Bewegung.
Ich habe den Vorteil, dass ich Frau El-Omri sehe und sie nickt die ganze Zeit zu dem, was Sie gesagt haben. Frau El-Omri, würden Sie auch sagen, dass das eine Gemeinsamkeit ist, dass Gott in Jesus den Menschen nahegekommen ist?
Unbedingt, gerade weil, wenn man sich wirklich mit den Terminologien auseinandersetzt im Koran, also diese Begriffe, Jesus wird als Wort Gottes bezeichnet. Ja, es gibt keinen im Koran, der als Wort Gottes und Geist Gottes bezeichnet wird. Also es ist schon auffällig, dass der Koran Begriffe nutzt aus dem christlichen Kontext. Da könnte man sagen, natürlich historisch bedingt ist das Klientel, was er da anspricht, versteht diese Bezeichnungen, aber letztendlich ist das Teil der Offenbarungsschrift. Das heißt, da passiert kein Bruch mit diesen Begriffen, sondern es wird weitergegeben, auch an die muslimische Gemeinschaft. Das heißt, hier wird klar ein Statement eigentlich gesetzt. Und in dem Sinne, ich meine, es gibt da eine riesige Debatte sowieso auch innerislamisch um die Frage, wie wir das Gotteswort verstehen in Bezug auf den Koran. Denn da sehe ich auch eine starke Parallele, wenn man nach einem bestimmten Verständnis geht man eben davon aus, dass der Koran das Wort Gottes ist und damit ewig sei. Das heißt, man setzt Koran und Gott gleich. Da gibt's, das kann man auch durchaus kritisieren, da gibt's natürlich auch ganz viele Ansätze, aber worauf ich hinaus will ist, warum ist dann dieses Unbehagen da zu sagen, wenn Gott sich in diesem Wort verkündet hat sozusagen und man setzt es gleich mit ihm. Warum kann das nicht auch dieses Wort sich in einem Menschen manifestiert haben, ja, in Form einer Menschenform? Warum muss das nur in Buchform geschehen am Ende des Tages? Und deshalb, da gibt es schon Fragen, die man stellen kann und auch kritisch stellen muss. Und in der Tat, wenn man genauer hinschaut, also fernab von Polemik und Abgrenzung und dem Bedürfnis, dass man irgendwie immer an bestimmten Vorstellungen festhalten muss, mal wirklich in den Text reingeht und sich die Begriffe anschaut, mit denen der Koran arbeitet und auch bestimmte Sachen hinterfragt, in einen Kontext stellt, das betrifft auch die Kreuzigung zum Beispiel, dann wird man schnell feststellen, dass vieles, was wir so als gesetzt sehen, überhaupt nicht so ist und dass in der Tat viel mehr Parallelen, Gemeinsamkeiten da sind, als es eigentlich Unterschiede sind. Also ganz klar, der Koran lehnt ab eine Sohnschaft. Das ist, glaube ich, auch der größte Unterschied, den man festhalten muss. Aber alles andere wird man sehen, man hat unglaublich viele Anknüpfungspunkte.
Vielen Dank. Abschließend noch eine Frage oder vielleicht können Sie noch ein kurzes Statement abgeben. Was nehmen Sie aus dem Gespräch jetzt jeweils für sich mit und vielleicht auch im Hinblick auf Weihnachten? Das wird Ihnen vor Al-Umri ja auch bekannt sein, dass wir Weihnachten feiern. Können Sie mit dem Fest was anfangen? Und was nehmen Sie mit?
Darf ich starten? Also ich kann mit dem Fest sehr viel anfangen. Ich liebe das Weihnachtsfest, ich liebe die Weihnachtszeit. Ich habe auch schon angefangen zu schmücken zu Hause. Also ich kann da sehr viel mit anfangen, weil es bedeutet ja natürlich auch im muslimischen Kontext sehr viel, weil eben die Person Jesu auch einen besonderen Stellenwert eben hat. Und dieses Fest steht für viele Dinge. Also es steht für Familie, für Nächstenliebe. Es steht einfach auch dafür, da irgendwie Zeit der Besinnung. Also man merkt das einfach auch in dieser Zeit, gerade rum um Weihnachten hat man immer so das Gefühl, die Welt kommt einfach runter. Und ich persönlich genieße die Weihnachtszeit, weil es ist auch einfach immer so, es ist komplette Stille, man kriegt keine E-Mails, nichts. Also man hat wirklich so eine Pause einfach von allem. Und deshalb ist das eigentlich meine Lieblingszeit im Jahr, um wirklich auch mal runterzukommen. Das Gespräch an sich hat mir heute auch nochmal wieder gezeigt, dass wurde mir jetzt nochmal richtig deutlich, diese Facetten, weil ich glaube, da müsste man in diese Richtung auch nochmal genau schauen. Also wir haben zwar immer diese Vergleiche Bibel, Koran und auch Maria, da ist so viel schon geschrieben worden, aber eigentlich wäre hier wirklich auch nochmal interessant zu schauen, diese Facetten, inwiefern spiegeln sich da Komponenten von wieder, also dass es so unterschiedliche Rezeptionen einfach auch der Geschichte gibt und warum spiegeln sich welche Facetten wieder und welche nicht, ja auch vor dem historischen Kontext gesehen, wäre das ja auch nochmal sehr spannend.
Frau Wacker?
Also was Weihnachten angeht, da bin ich, glaube ich, das gerade Gegenteil von Dina Marie. Da überfallen mich immer die großen Verzweiflungen, was den ganzen Kommerz des Weihnachts, des Vorweihnachtsfestes angeht. Und aus diesem Grund habe ich am Schluss eben auch Lukas mit seiner Friedensbotschaft, die so im Kontrast steht zu der Welt, in der wir leben und die schon im Kontrast stand zu der Welt, in der Lukas lebte, ganz stark in den Vordergrund gestellt. Also Weihnachten als das Fest wieder alle Hoffnung gewissermaßen. Das wäre für mich ein ganz wichtiger theologischer und auch spiritueller Punkt. Und was Maria angeht, denke ich, da haben wir Dimensionen noch gar nicht ausgeleuchtet. Der ganze Bereich Mariens als junges Mädchen, die da im Koran als ein Mädchen geboren wird und ihre Mutter nicht weiß, ob sie ihr Versprechen einhalten darf, die jetzt in den Tempel zu geben. Und ja, haben wir eben auch in der weiteren christlichen Legendenbildung. Maria ist ein Mädchen und sie ist trotzdem eine, die in den Tempel gebracht wird und wie ein kleiner Tempelknabe, als Tempelmädchen eben dient. Das heißt, diese gewisse Parität zwischen Mädchen und Jungs, jedenfalls in der Kindheitsphase, die ist so ein Punkt, den ich spannend finde. Und gestatten Sie mir, dass ich das einbringe. Ich habe jetzt gerade in den letzten Tagen immer noch mal gedacht, Maria, die Reine, die Makellose, die auch Bild der Kirche ist, die ist so wirklich das Gegenstück zu dem, was wir im Moment über unsere Kirche und den Umgang mit Kindern durch Priester erfahren. Also auch da wieder dieser absolute Kontrast zwischen diesen Bildern des Schönen, des Reinen, des Klaren und der Realität, die wir erleben, was in der kirchlichen Tradition genau damit zu tun hat, dass man die Kirche nicht bereit war, als sündig zu sehen, sondern dass man sie verklärt hat und so weiter und so weiter. Also das ist jetzt ein Ding, das ich weiter ausführen möchte, weil ich es einfach zu schrecklich finde. Aber vielleicht gewissermaßen den gemeinsamen Nenner, die Christi und die Bilder Mariens, die wir im Neuen Testament finden, die sind eben wirklich auch Kontrastbilder zu der Realität, in der wir leben. Und sie sind daher Hoffnungsbilder, dass wir in dieser Welt, in der alles messy ist, die schönen Punkte suchen können, aber dass sie gewissermaßen nur Vorschein sind auf etwas, das hoffen können, an dem wir mitarbeiten können, aber bei dem ich so wirklich die Realisierung gar nicht sehe.
Vielen Dank. Das lassen wir als Schlusswort stehen. Es ist sozusagen das Schon und noch Nicht der Verkündigung. Also wir leben schon ein bisschen im Reich Gottes, aber die Vollendung werden wir erst im Jenseits erfahren. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie es möglich gemacht haben, dass wir auf diese Art und Weise miteinander ins Gespräch gekommen sind. Vielen Dank.
So, das war sie. Die erste Folge, die wir rund um den Jahreswechsel aus unserem Podcast-Archiv für euch geborgen haben. Weihnachtlich ging es bei Mit Herz und Haltung natürlich auch in den vergangenen Jahren zu. Alle Folgen unseres letztjährigen Advents-Specials mit der Theologin Annette Janssen findet ihr natürlich in den Shownotes, also im Begleittext der heutigen Episode verlinkt. Ebenso wie auch alle musikalischen Folgen der diesjährigen Adventszeit rund um zahlreiche Weihnachtslieder und deren theologische Hintergründe. Und auch in der Weihnachtszeit und zwischen den Jahren gilt: Danke für euren Support. Empfehlt uns gerne weiter, liked und abonniert uns und gebt uns im Podcast-Programm eures Vertrauens eine gute Bewertung. Das hilft enorm, um auch für andere Menschen sichtbar zu werden, die sich vielleicht auch für unsere Themen hier begeistern können. An der heutigen Folge mitgearbeitet haben Emily Siegel, Jonathan Burger und ich. Ich bin Daniel Heinze. Und 2020 waren außerdem mit dabei Ramona Plitt, Jonas Lietz und Thomas Arnold. Bis bald, frohe Weihnachten, schöne Feiertage euch.
Mit Herz und Haltung. Ein Angebot der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen und der Herder-Korrespondenz.